Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Abend. Die Krankenhäuser sind voll, viele Intensivstationen arbeiten am Limit. Solche Nachrichten hört man derzeit in der Krise immer wieder. Gleichzeitig wird aber bei vielen Kliniken das Geld knapp. Vollauslastung und trotzdem Geld sorgen, wie das zusammenpasst, das klären wir im Verlauf der Sendung. Und wir blicken auf die Grundrente, die war lange umstritten, kommt jetzt aber zum 1. Januar, zumindest auf dem Papier, denn bis das Geld fließt, dauert es trotzdem noch eine Weile. Bevor wir über die aktuellen Ereignisse in Deutschland sprechen, blicken wir aber auf unseren Nachbarkontinent, nach Afrika. Da steht am 1. Januar ein großes Ereignis bevor. Auf dem Kontinent tritt die sogenannte panafrikanische Freihandelszone in Kraft, kurz AfCFTA. Eigentlich sollte es mit dem Freihandel sogar schon Mitte des Jahres losgehen. Das wurde dann aber wegen der Corona-Krise nochmal verschoben. Für den Kontinent ist das Abkommen wirklich ein Meilenstein. Es soll nämlich dazu beitragen, dass afrikanische Staaten leichter miteinander handeln können. Über dieses Abkommen spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Jule Reimer. Frau Reimer, Freihandelsabkommen, das ist ja erstmal so ein abstrakter Begriff. Was genau heißt das denn?
Also im Grunde ist da jetzt beschlossen worden oder soll jetzt genau das passieren, was sich Weihnachten entlang des Ärmelkanals wegen des Brexit abgespielt hat, nämlich die afrikanischen Staaten wollen jetzt den innerafrikanischen Handel vereinfachen, also Lkw-Schlangen eben vermeiden, nach dem Vorbild der Europäischen Union, also hin ein Schritt zum gemeinsamen innerafrikanischen Binnenmarkt. Jetzt beginnt die Phase 1, da geht es darum, den grenzüberschreitenden Handel mit Waren zu vereinfachen, indem die Zölle deutlich abgesenkt werden. Die waren nämlich zwischen den afrikanischen Staaten teilweise was höher als anderswo, wenn anderswo in die Welt exportierte. Den Papierkrieg vereinfachen und auch Dienstleistungen zulassen, also Investoren im Bereich Transportwesen, Kommunikation, Tourismus, Finanzwesen. Und in einer zweiten Phase kommt dann noch der Investitionsschutz, gemeinsame Wettbewerbsregeln oder auch gemeinsame Patentregeln dazu.
Also eine ganze Reihe von Neuerungen. Welche Chancen bietet das denn für den Kontinent?
Naja, zum Beispiel die Chance, sich mal eine Infrastruktur nach eigenen Bedürfnissen aufzubauen im Bereich der Energieversorgung, aber insbesondere auch zum Beispiel beim Straßen- und Eisenbahnnetz. Von Lissabon nach Stockholm mit der Bahn zu fahren, ist kein Thema. Das ist in Afrika, also von West nach Ost, fast nicht möglich. In der Kolonialzeit wurden die ganzen Straßen- und Eisenbahnnetze danach ausgerichtet, aus den Bergbaugebieten in Richtung Küste zu den Häfen die Reichtümer, die Rohstoffe zu schaffen. Da wurden also willkürlich Grenzen auch zwischen Ethnien, zwischen Völkern geschaffen, die vorher miteinander gehandelt hatten traditionell. Und das ist jetzt eine Chance, Wohlstand auch in abgehängte Regionen zu bringen und auch die Hoffnung, kriegsgeplagte Regionen zu befrieden.
Das klingt nach einem großen Projekt. Da gibt es bestimmt auch Hürden, oder?
Genau, also zum Beispiel in den Sahelstaaten sind ja regionale und internationale Terrorgruppierungen unterwegs, das ist für Handel nie gut. Ein Teil der Länder hat schwache Regierungen, auch teilweise durch IWF und Weltbank kaputtgesparte Verwaltung. Also man braucht gut funktionierende Regierungen und Staaten, um solche Verwaltungen, um solche Abkommen auch umzusetzen. Dann gibt es große, große Einkommensunterschiede zwischen den afrikanischen Staaten. Also Südafrika, Pro-Kopf-Einkommen lässt sich also kaum vergleichen mit dem von Mosambik oder Malawi. In der EU hat man das mit vielen Geldflüssen bewältigt. Muss man mal sehen, wie man das in Afrika schafft.
Wir hatten ja jetzt mehrmals den Vergleich mit der EU. Der europäische Markt, der gilt auch als so eine Art Wohlstandsgarant für Deutschland, auch für andere Länder. Wie ist das denn jetzt in Afrika? Also diese neue Freihandelszone, wird die auch da für eine ganze Menge mehr Wohlstand sorgen oder ist das dann doch ein bisschen zu viel erwartet?
Das kommt sicherlich darauf an, wie es nachher umgesetzt wird. Die Weltbank sagt, bis zum Jahr 2030 könnten dadurch 30 Millionen Menschen aus der Armut herausgeholt werden. Kenia zum Beispiel, da gibt es hohe Einfuhrzölle auf Milch. Da viele kleine Farmer leben davon, das Land zu versorgen. Die südafrikanischen Farmer sind viel potenter. Ist die Frage, ob sich da vielleicht andere Investoren finden, wo die kleinen Pharma dann auch möglicherweise Erfolg haben können. Frauen zum Beispiel bestreiten 70% des grenzüberschreitenden Handels in Afrika, oft informell. Das sind nervige Strukturen. Da gibt es unterbezahlte Zoll- und Grenzbeamte, die muss man umgehen, denen muss man was zustecken. Jetzt wird der Handel auf der einen Seite vereinfacht, aber auch formalisiert. Und da muss man sehen, wie man sich in diese Strukturen reinfindet und ob zum Beispiel die afrikanischen Staaten auch die Einnahmeausfälle aus den Zöllen anders decken können.
Zum neuen Jahr tritt auf dem afrikanischen Kontinent ein wichtiges Freihandelsabkommen in Kraft. Jule Reimer war das im Gespräch. Und wir bleiben beim Thema Handel, richten jetzt aber den Blick ins Inland. Da zeigt sich, die Corona-Krise hat deutschen Exportunternehmen zugesetzt. Das zeigen neue Zahlen vom Branchenverband Groß- und Außenhandel. Meine Kollegin Claudia van Laak hat sich diese Bilanz mal genauer angesehen.
Trostlos, so fällt die Jahresbilanz für den Außenhandel aus. -16% beim US-Handel. Großbritannien hat die Folgen des Brexits vorweggenommen. Die deutschen Exporte auf die Insel gingen in diesem Jahr um gut 18% zurück. Einziger Lichtblick sei Asien, so der Bundesverband Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen. Der Rückstau in den Häfen müsse abgearbeitet werden. Der Präsident des Bundesverbands, Anton Börner, kritisierte in diesem Zusammenhang die Reedereien. Es könne nicht sein, dass diese die historische Krise ausnutzten, um, Zitat, den großen Reibach zu machen. Beim Export nach Großbritannien befürchtet die Branche bürokratischen Aufwand. Es werde einige Zeit dauern, bis die Zollformalitäten automatisiert seien. Dies stelle eine enorme Belastung in einer ohnehin schwierigen Situation dar. Im Bereich Großhandel bereiten dem Verband besonders die Unternehmen Sorgen, die sich auf die Belieferung der Gastronomie spezialisiert haben. Großmärkte und Fachgroßhändler, die Restaurants mit Fleisch, Obst und anderen Produkten beliefern. Die Auszahlung der Überbrückungshilfen der Bundesregierung müssten jetzt endlich Fahrt aufnehmen, so die Forderung. Welche Auswirkungen der zweite Lockdown auf die Unternehmen habe, ließe sich momentan noch nicht abschätzen. Eine aktuelle Unternehmensumfrage zeigt eine uneinheitliche Lage. So gibt mehr als die Hälfte der befragten Groß- und Außenhandelsunternehmen an, dass sie vom zweiten Lockdown nicht betroffen ist. Etwa 40% der Unternehmen sagen, sie hätten im Frühjahr auf ihre Reserven zurückgegriffen. Deshalb seien sie jetzt stärker betroffen. Jedes zweite Unternehmen hat Corona-Hilfen in Anspruch genommen. Wichtigstes Instrument ist das Kurzarbeitergeld. Die Aussichten für den Groß- und Außenhandel, vermutlich erst 2022, werde die Branche wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben. So die Einschätzung des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen.
Der deutsche Außenhandel leidet unter der Krise, Claudia van Laak berichtete. Ein schwieriges Jahr haben auch die Krankenhäuser hinter sich, oder sie haben es immer noch, muss man sagen. Ihnen kommt im Kampf gegen die Corona-Pandemie eine Schlüsselfunktion zu. Trotzdem haben viele Kliniken offenbar finanzielle Probleme, das sagt eine Interessensvertretung der Branche. Woran das liegt, das berichtet jetzt Claudia Plaas.
In der Corona-Pandemie drohen den Kliniken finanzielle Engpässe. Davor warnt die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Der Grund: reguläre Operationen und routinemäßige Patientenversorgung wurden eingeschränkt. Seit Oktober habe die Regelversorgung in den Krankenhäusern deutlich nach unten gefahren werden müssen, erklärt Gerald Gass, Präsident der Krankenhausgesellschaft, dem ARD-Hauptstadtstudio.
Das liegt zum einen daran, dass tatsächlich Covid-Patienten zu behandeln waren und deshalb Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengezogen wurden, das Personal konzentriert wurde für diese Patientinnen und Patienten. Das liegt aber auch daran, dass zum Teil Mitarbeiter in Quarantäne sind, dass sie selbst erkrankt sind, dass uns das Personal nicht in vollem Umfang zur Verfügung steht.
Zudem trauten sich viele Patienten derzeit nicht, zu planbaren Eingriffen ins Krankenhaus zu gehen. Fehlende Patientenbehandlungen führten zu niedrigeren Erlösen in den Krankenhäusern, so Gass. Das könnte sich auch auf die Gehaltszahlungen auswirken.
Wir gehen davon aus, dass wir in den Monaten Januar, Februar, März zunehmend Kliniken erleben werden, die aufgrund fehlenden Geldes in ihren Kassen nicht mehr in der Lage sein werden, Löhne und Gehälter rechtzeitig zu zahlen oder überhaupt zu zahlen, die zum Teil auch ihre Rechnungen nicht mehr begleichen können.
Im Frühjahr hatte die Bundesregierung einen Rettungsschirm für alle Krankenhäuser gespannt. Unter anderem erhielten die Kliniken einen finanziellen Ausgleich, und zwar dafür, dass planbare Operationen und Behandlungen verschoben wurden, um Kapazitäten für die Behandlung von Corona-Patienten freizuhalten. Diese Finanzhilfen liefen Ende September aus. Die Bundesregierung hatte Mitte Dezember einen neuen Rettungsschirm aufgespannt. Grundlage dafür sind unter anderem die sogenannten Inzidenzwerte. Demnach erhalten Krankenhäuser in denjenigen Landkreisen und Kommunen Ausgleich für die Verschiebung von Regeleingriffen, in denen die Corona-Infektionszahlen besonders hoch sind. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft kritisiert die neuen Finanzierungsregeln. Für mehr als drei Viertel der Häuser seien sie keine Entlastung in der aktuellen Krise. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU sicherte den Krankenhäusern ausreichende Hilfen zu. Auf Anfrage hieß es, Zitat:
Bund und Länder stehen gemeinsam in der Verantwortung. Wir wollen und werden die Liquidität der Krankenhäuser in der Krise sichern. Darauf können die Beschäftigten sich verlassen.
Das Ministerium verwies zudem auf bereits bestehende Unterstützung für die Krankenhäuser. Über weitere notwendige Maßnahmen werden Bund und Länder den Angaben zufolge Anfang Januar beraten. Verbandspräsident Gerald Gass schlägt vor, den Krankenhäusern im kommenden Jahr jeden Monat das Budget zur Verfügung zu stellen, das sie vor der Pandemie im Jahr 2019 hatten.
Vielen Kliniken in Deutschland droht das Geld auszugehen, Claudia Plass berichtete. Ab dem neuen Jahr gibt es in Deutschland einen sogenannten CO2-Preis, also einen Preis, den die Regierung auf jede Tonne CO2 aufschlägt. Das soll die Nutzung von fossiler Energie unattraktiver machen. Die Folgen davon sind vielfältig, das beleuchten wir diese Woche in einer Serie. Und heute geht es um die Frage, wie sich der CO2-Preis auf Unternehmen auswirkt. Für große Unternehmen, da ändert sich erstmal nichts. Die müssen nämlich schon jetzt für jede Tonne CO2, die sie freisetzen, Geld an der europäischen Strombörse bezahlen. Aber Klein- und Mittelständler, die sind jetzt ganz neu betroffen. Und darüber hat Sandra Pfister mit Thilo Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft gesprochen.
Es ist vorgesehen in dem neuen Gesetz, dass es keine Doppelbelastung gibt. Das heißt, dass die Unternehmen, die schon emissionshandelspflichtig im europäischen System sind, hier nicht nochmal zahlen müssen. Aber die, die es eben nicht sind, für die wird der neue CO2-Preis voll durchschlagen. Und wer viel verbraucht an Brennstoffen, wird entsprechend viel zu zahlen haben.
Besonders energieintensiv arbeiten Gießereien und Zementfabriken, aber auch die keramische Industrie, Hersteller von Backhefe und Nudeln oder auch Gärtner, die ihre Gewächshäuser heizen müssen. Der CO2-Preis könnte sie in Bedrängnis bringen. Trotzdem, sagt Henry Bormann vom Verband der Familienunternehmer, der 6000 Unternehmen vertritt, der Klimaschutz ist es wert.
Erstmal muss man sagen, dass wir als Familienunternehmerverband sehr große Verfechter der CO2-Bepreisung sind. Wir hätten es lieber gesehen, wenn man gleich alle Sektoren in den europäischen Emissionshandel integriert. Das ist jetzt nicht passiert. Man geht den Umweg über einen nationalen Emissionshandel.
Der nationale Alleingang könnte aber dazu führen, dass kleine und mittlere Betriebe mit hoher Energierechnung ins Ausland abwandern. Genau das befürchtet auch die Bundesregierung. Denn dann fließen keine Steuern und gehen Arbeitsplätze verloren. Thilo Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft nennt die Lösung.
Deswegen ist es im Gesetz vorgesehen, dass es entsprechende Schutzmaßnahmen gibt. Einen Schutz vor Abwanderung, Carbon Leakage heißt das im Fachjargon. Denn man sagt, sonst würden sich ja die Emissionen letztlich nur an andere Standorte verschieben.
Dem Klima wäre dann nicht geholfen. Deshalb sollen Klein- und Mittelständler zwar zusätzlich einen CO2-Preis bezahlen, an anderer Stelle aber wieder entlastet werden. Bloß, wie genau, damit lässt sich die Regierung Zeit. Der Erlass sollte längst unter Dach und Fach sein. Jetzt liegt er bis zur ersten Kabinettssitzung im neuen Jahr auf Eis. Denn das Wirtschafts- und das Umweltministerium sind sich noch nicht einig. Und auch die EU redet mit und führt eine Liste von beihilfeberechtigten Unternehmen. Aber was ist mit den anderen? Das Wirtschaftsministerium möchte, dass es für viele Unternehmen eine Kompensation gibt. Ihnen würde dann 2/3 oder sogar 3/4 des CO2-Preises erstattet. Das Bundesumweltministerium aber möchte die Schwelle für die Beihilfe höher legen. Ulf Sieberg vom Verein CO2-Abgabe hofft, dass das Umweltministerium sich durchsetzt. Denn wenn fast alle Unternehmen große Teile des CO2-Preises wieder erstattet bekämen, wo bleibt dann der Anreiz, fossile Energien einzusparen?
Jede Ausnahme vom CO2-Preis schmälert die Wirkung für den Klimaschutz. Ausnahmen sollten deswegen vermieden werden. Wenn man schon Ausnahmen zulässt, dann darf es diese nur mit Gegenleistungen geben.
Klimaschützer Sieberg setzt auf das Bundesumweltministerium und dessen Gesetzentwurf.
Wer als Unternehmen Beihilfen erhalten möchte, der muss das Geld zu 80% in Klimaschutzmaßnahmen investieren. Das ist absolut sinnvoll und daran sollte festgehalten werden.
Ob es allerdings so kommt, kann niemand sagen. Das konstatiert Thilo Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
Zeigt mit, ja, wie heißer Nadel im Grunde dieses Gesetz auch gestrickt ist. Die Bundesregierung hat gesehen, sie muss in den Bereichen, die eben noch nicht im Emissionshandel drin sind, also im Verkehrsbereich, im Gebäudesektor etwas tun. Dass sie da ein Bepreisungssystem einführen will, ist grundsätzlich der richtige Ansatz, aber es hat sich eben gezeigt, dass das etwas anderen Regeln gehorcht als der europäische Emissionshandel. Und viele Fragen sind da einfach noch nicht hinreichend gelöst. Es wäre gut, die zuerst zu klären und dann das Gesetz einzuführen.
Familienunternehmer Energieexperte Bormann schließt sich dem an. Die Unternehmen bräuchten Zeit, um sich auf CO2-Preis und Kompensation einzustellen.
Preise für die Produkte müssten ja quasi dann auch steigen. Und da können die Unternehmer dann nicht kalkulieren und letztlich auch nicht mit den Kundenpreisen verabreden, weil sie letztlich noch nicht wissen, welche Preise das sind. Und diese Unsicherheit im Moment ist wirklich ein ganz gravierendes Problem.
Der Bundesverband der Energieabnehmer, VEA, vertritt die energieintensiven Betriebe. Zwei Drittel von ihnen sehen ihre Konkurrenzfähigkeit in Gefahr und bräuchten Entlastung. Werden Unternehmen am Ende abwandern? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und das IFO-Institut gehen nicht davon aus. In einer Studie für das Finanzministerium lautet ihr Hauptargument: CO2-intensive Unternehmen sind eh schon im europäischen CO2-Handel drin. Die Mehrkosten würden sich in Grenzen halten, ausgenommen beispielsweise für die Gipsindustrie. Und selbst wenn zum 01.01. noch nicht klar ist, wer wie den zusätzlichen CO2-Preis kompensiert bekommt, das Bundesumweltministerium versichert, dass die Unternehmen auch rückwirkend ihr Geld bekommen.
Was der CO2-Preis ab Januar für Unternehmen bedeutet, das berichtete Sandra Pfister. Im nächsten Beitrag geht es auch um eine Neuerung, die ab dem 01.01. in Kraft tritt, und zwar die Grundrente. Die war lange umstritten. Jetzt geht's los, zumindest auf dem Papier, denn bis das Geld fließt, dauert es noch. Wer künftig Geld bekommt, berichtet Hilde Braun.
Voraussetzung für die Grundrente ab dem 1. Januar sind 33 Jahre, in denen Rentenbeiträge gezahlt worden sind. Dazu zählen auch die Jahre der Kindererziehung oder der nicht gewerblichen Pflege. Doch das zusätzliche Geld ist an weitere Bedingungen geknüpft. Man muss gleichzeitig unterdurchschnittlich verdient haben. Eine komplizierte Rechnung, Dirk von der Heide, Pressesprecher der Deutschen Rentenversicherung, erklärt.
Während seines Gesamtberufslebens darf das Einkommen im Schnitt nicht mehr als 80% des Durchschnittsverdienstes in Deutschland betragen haben. Das sind zurzeit rund 2.700 Euro im Monat. Wer im Schnitt mehr verdient hat, kann keine Grundrente bekommen.
Die Grundrente wird also anhand des Einkommens individuell berechnet. Dafür wird das Einkommen des vorvergangenen Kalenderjahres zugrunde gelegt, also 2019 für 2021. Der maximale Zusatzbetrag ist 418 Euro, rechnet das Bundesarbeitsministerium vor. In der Regel ist die Grundrente, die ja wie gesagt nur eine Zusatzrente ist, um die 75 Euro hoch, erklärt Dirk von der Heide von der Deutschen Rentenversicherung.
Die Grundrente ist keine eigenständige Leistung, sondern ein Plus zur bestehenden Rente. Sie wird zusammen mit der gesetzlichen Rente ausgezahlt. Die Höhe des Zuschlags wird individuell bestimmt. Sie hängt von der jeweiligen Versicherungsdauer und der Höhe der gezahlten Beiträge zur Rentenversicherung ab.
Bei der Berechnung der Höhe der Grundrente wird auf die einzelnen Jahre geschaut, in denen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt worden sind. Nicht darunter fallen jedoch die Jahre, in denen nur sehr wenig verdient wurde, zum Beispiel mit einem Minijob. Es werden nur die Jahre berücksichtigt, in denen der Grundrentenempfänger mindestens 30% des deutschen Durchschnittseinkommens verdient hat.
Das sind zurzeit monatlich rund 1.000 Euro. Für diese Zeiten gibt es dann einen Zuschlag zur Rente. Je geringer die eigenen Rentenansprüche sind, desto höher fällt der Zuschlag aus. Maximal gibt es rund 400 Euro im Monat.
Ein Antrag auf das zusätzliche Geld muss nicht gestellt werden. Die Prüfung, ob eine Grundrente gezahlt wird, übernimmt die Deutsche Rentenversicherung. Die Zahlungen fließen also automatisch. An der Grundrente gibt es viel Kritik, zum Beispiel daran, dass private Vorsorge sich negativ auf die Grundrente auswirkt, sagt Arndt Kempkens, Anwalt für Verbraucherrecht.
Wenn man also eine etwas geringere monatliche Zahlung hatte, aber trotzdem private Vorsorge schon gemacht hat, dann wird das jetzt wiederum bei dieser Grundrente abgezogen. Und das ist auch ein Kritikpunkt, weil man einfach sagt, wer eben geringer verdient hat, aber trotzdem private Vorsorge gemacht hat, der soll doch nicht jetzt noch bestraft werden.
Und nicht nur das. Die familiären Vermögensverhältnisse spielen auch eine Rolle und können die Zahlungen durch die Grundrente schmälern.
Ein anderer Kritikpunkt ist, dass also hier auch Einkommen der Ehepartner eben bei dieser Grundsicherung, bei dieser Grundrente abgezogen werden können.
Wer längere Zeit krank war und deshalb Krankengeld von der Krankenkasse erhalten hat, hat keine Einbußen bei der Berechnung der Grundrente. Die Zeiten werden als Beitragszeiten mitgerechnet. Nicht mitgerechnet werden Zeiten der Arbeitslosigkeit oder Schulausbildung. Der Aufwand für die wenigen Zusatzzahlungen aus der Grundrente ist also erheblich, auch für die Behörde.
Aus knapp 26 Millionen Renten sind diejenigen herauszufiltern, die einen Anspruch auf den Grundrentenzuschlag haben. Es dauert dann voraussichtlich bis Juli 2021, bis die ersten Grundrentenbescheide verschickt werden können.
Da das Grundrentengesetz schon am 1. Januar 2021 in Kraft tritt, werden die Beiträge in allen Fällen rückwirkend nachgezahlt.
Am 1. Januar kommt die Grundrente, Hilde Braun berichtete. Das Bundeskartellamt hat in diesem Jahr wegen verbotener Preisabsprachen Bußgelder in Höhe von insgesamt fast 360 Millionen Euro gegen 19 Firmen verhängt. Details zur Jahresbilanz kommen jetzt von Jochen Hilgers.
Die Höhe der verhängten Bußgelder liegt ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2018. Mit 848 Millionen Euro an Bußgeldern war dagegen das vergangene Jahr ein Ausreißer nach oben. Top-Schwerpunkt der Arbeit wird nach Angaben von Kartellamtschef Andreas Mund immer mehr die Digitalwirtschaft. Derzeit werde Amazon auf Herz und Nieren geprüft. Man wolle wissen, ob sich Nachteile für die Händler in der Zusammenarbeit mit dem Branchenriesen ergeben. Sorgen macht den Bonner Wettbewerbshütern, dass die Zahl der Kronzeugenanträge zurückgeht. Wer Kartelle meldet, hat die Möglichkeit, straffrei oder zumindest mit milderen Strafen belegt zu werden. Allerdings drohen anschließend oft zivilrechtliche Klagen, die diesen Vorteil wieder wettmachen. Laut Kartellamt sinkt damit die Bereitschaft der Manager, die eigene Firma anzuzeigen.
Das Bundeskartellamt will künftig vor allem die Digitalwirtschaft im Blick behalten, Jochen Hilgers berichtete. Damit schalten wir jetzt in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Konrad Busen vor Ort. Herr Busen, der Höhenflug beim DAX, der geht ja weiter. Wie hoch ging es denn da heute?
Bis auf 13.903 Punkte. Zum ersten Mal überhaupt hat der DAX damit die Marke von 13.900 Punkten überquert heute. Da hat er sich aber im Laufe des Tages nicht halten können. Es ging ein bisschen die Luft raus, sodass der Index jetzt bei rund 13.780 Punkten steht. Das ist gegenüber gestern Abend ein kleines Minus von knapp 0,1%. Übrigens auch MDAX und SDAX, also die beiden Aktienindizes der DAX-Familie, in denen mittlere und kleinere Unternehmen zusammengefasst werden, sie haben heute im Laufe des Tages neue Allzeithöchststände markiert.
Zu den Gewinnern heute zählen ja Aktien, die es lange schwer hatten, zum Beispiel die Lufthansa-Aktie. Heißt das, Anleger glauben, dass das Schlimmste für das Unternehmen jetzt überstanden ist?
Ganz eindeutig hoffen und wetten die Anleger auf eine bessere Buchungslage. Je mehr Menschen geimpft sind, desto mehr wollen sie auch wieder reisen. Und übrigens auch die Diskussion um sogenannte Privilegien für geimpfte Menschen, das hilft der Lufthansa und anderen Tourismusaktien an der Börse, selbst wenn den Reiseveranstaltern verboten würde, nicht geimpfte Corona-Passagiere stehen zu lassen. Es würde ja bedeuten, es gibt die Leute, die fliegen wollen. Es gibt die Nachfrage. Und so trägt auch das zur Aufmerksamkeit und zur Spekulation mit den Aktien bei. Lufthansa heute plus 6,5%, die TUI-Aktie 3,5% höher.
AstraZeneca, der britische Pharmakonzern, der steht vor der Covid-Impfstoffzulassung. Hat das dem Unternehmen Auftrieb verliehen?
Ja, die Aktien haben heute 3,5% zugelegt, gehörten also auch zu den Gewinnern heute. Verlierer gab es heute auch, Aktien britischer Banken. Lloyds, auch die Barclays Bank, alle deutlich im Minus heute, am Tag, an dem die 27 EU-Staaten dem Start des Brexit-Handelspakts zum 1. Januar offiziell zugestimmt haben, ist den Anlegern nochmal sehr bewusst geworden, dass es ja für den Finanzsektor noch keinen Deal gibt und dass die Lage für britische Banken hier in der EU schon in naher Zukunft komplizierter werden dürfte.
Und dann blicken wir zum Abschluss noch auf die Rendite deutscher Staatsanleihen, den Euro und das Gold.
Die durchschnittliche Rendite der deutschen Staatsanleihen ist heute minus 0,58%. Das ist ein Tick niedriger als gestern. Der Euro noch mal stärker als gestern, legt zu auf etwas über einen Dollar, auf deutlich über einen Dollar 20. Im Moment pendelt er zwischen einem Dollar 22 und einem Dollar 23, fast genau in der Mitte. Und die Unze Feingold heute Abend 1.874,15 $ und damit 19,66 Dollar weniger als gestern um diese Tageszeit. In Euro ist der Goldpreis damit bei 1.531,78 €.
Das war der Börsenbericht von Konrad Busen. Vielen Dank. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Maja Elmenreich. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend.